Hallo Arndt.
Ich erkenne jetzt schon eine mittelmäßige Edin Dzeko-Imitation, Philipp. Guten Morgen, guten Tag, hallo.
Ja, guten Morgen, hallo. Ich bin der 66-jährige Edin Dzeko, der jetzt im Knappschaftskrankenhaus von Gelsenkirchen sich ja gerade vorgestellt wird. Ist es nicht schön, dass Edin Dzeko, von dem wir alle dachten, dass er an der Adria die Füße ins warme Mittelmeer steckt, dass der jetzt bei Schalke anfängt? In Gelsenkirchen?
Das dachten wir gar nicht alle. Das dachten nur manche von uns. Einige von uns dachten ja. Das. Nein, ich habe einen Taxifahrer, der Fenerbahce-Fan ist und der immer sich sehr lobend über Edin Dzeko geäußert hat, 2 Jahre lang. Er ist mit 37 zu Fener gegangen und hat da 2 Jahre gut funktioniert. Also er hat reüssiert, er hat 35 Tore geschossen oder so in 2 Jahren. So schlecht ist das nicht.
Und in Florenz lief das nicht mehr so richtig gut und es gab im Internet, im weltumspannenden Netz, so ein paar missgünstige Kommentare. Ey, du bist in Florenz und dann gehst du nach Gelsenkirchen. Ich meine, in Gelsenkirchen spielt er vor ausverkauftem Haus, kann in der ersten Liga aufsteigen und spielt vor allen Dingen. Insofern gar nicht so eine schlechte Wahl für Edin Dzeko. Über diesen Transfer reden wir natürlich, aber erst nachdem wir eine Willkommensmusik für Edin Dzeko und alle Hörer gespielt haben.
Nein, ja. Etwa wieder die?
Die!
Na gut, ja. Mal gucken, ob sie diesmal anders klingt. Lass uns mal reinhören.
Also es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los.
Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von 11 Freunde.
Was sind das für Leute? Was sind das für Leute?
Das sind ja junge, hoffnungslose Leute.
Ja, leck mich!
Klang wie immer. Aber schön ist ja bei Edin Dzeko, er hatte ja auch das Angebot vom FC Paris, die augenscheinlich natürlich mehr Geld gezahlt hätten. Und er hatte die Wahl zwischen Gelsenkirchen und Paris und hat sich für Gelsenkirchen entschieden. Und zwar dem Vernehmen nach, das munkelt man so, weil er, wie gesagt, was du sagst, die sportliche Situation da in Schalke, zweite Liga, so ein bisschen rum aufmischen, tolle Fans, Traditionsverein. Und er soll aber auch das sehr reizvoll gefunden haben, dass er A, wahrscheinlich eine feste Größe ist und er hat eine enge Beziehung zum Trainer offenbar oder auf jeden Fall eine sehr freundschaftliche Beziehung zum Trainer. Und er hat sich dann dafür entschieden, hat gesagt, ich habe genug Geld, also ums Geld geht's bei mir nicht mehr. Ich habe so viel Geld verdient bei Man City und so weiter. Ich möchte einfach eine Sache machen, die mir Bock macht und da ist Schalke für mich die Wahl.
Und möglicherweise wird er auch noch ein bisschen im Gedächtnis gehabt haben, dass es schon mal einen Routinier gab, der im biblischen Alter zu Schalke gewechselt ist, wo alle dachten, wo lässt er denn jetzt in der Karriere ausklingen? Natürlich spreche ich von Senor Raúl. Und der ist, obwohl er so kurz gespielt hat beim FC Schalke, dort immer noch ein Volksheld und könnte, glaube ich, auf der Schalker Meile sein Leben lang umsonst Bier trinken. Vielleicht gibt's mit Edin Dzeko eine ähnliche Geschichte. Aber wie gesagt, ich war völlig überrascht, auch weil ich den internationalen Fußball, anders als ihr jetzt nicht so minutiös monitore, war ich wirklich überrascht, dass der noch lebt und dass der noch, aber das lebt ist ein bisschen groß gesagt, aber dass der noch spielt. Sagen wir es mal so.
Ja, aber was das Tolle ist und was beinahe wirklich auch romantisch ist, es soll ja von ihm ausgegangen sein. Er soll sich bei Schalke gemeldet haben und gesagt haben, ey Leute, ich würde gerne. Hättet ihr Platz für mich? Ja. Und das finde ich toll.
Ist das nicht eine große Liebesgeschichte? Eine große Liebesgeschichte beim FC Schalke, wo ohnehin die Emotionen ja immer ein bisschen überschwappen. Ich hoffe ohnehin, gerade weil es jetzt bei dieser Darbietung bei Hertha BSC am Wochenende jetzt nicht so richtig überzeugend daherkam. Ich hoffe wirklich sehr, dass die aufsteigen. Ich finde, kein Club fehlt der Bundesliga so sehr wie der FC Schalke 04 mit seinen ganzen Verrücktheiten.
Also was auch toll ist, ist ja, er ist zwar alt, aber er ist gesund. Also er kommt jetzt nicht mit einem Knorpelschaden und das heißt jetzt nicht, er braucht noch 6 Wochen oder so, sondern der ist gleich wahrscheinlich im Kader am Wochenende. Und weißt du, was ich mir noch überlegt habe, als ich mich auf das Thema gedanklich vorbereitet habe? Ich hätte total gern mal eine Studie, wo Schnelligkeit von Spielern nach Alter aufgeschlüsselt wird. Also wo man dann erfährt, kann es eigentlich sein, dass ein 39-Jähriger genauso schnell ist, wie ein, wenn er eine gute Veranlagung hat, wie ein 33-Jähriger? Oder ist das einfach, es sind da natürliche Grenzen, wo man sagt, mit 39 kannst du nur noch die und die Geschwindigkeit erreichen, schneller geht es nicht mehr? Oder kann man gute Gene haben und auch richtig schnell sein?
Ich glaube, man kann gute Gene haben und wenn es quasi ein Mindestmaß an Körperpflege gibt, dann könnte es auch einfach sein, dass du dich bis ins hohe Kickeralter fit hältst. Man sieht ja immer mal wieder Insta-Bilder, die möglicherweise durch den einen oder anderen Filter gegangen sind von Cristiano Ronaldo, der nun aussieht wie ein 23-Jähriger, der nochmal ein paar Sit-Ups im Fitnessstudio macht. Aber insgesamt, glaube ich, läuft die Zeit der über 30-Jährigen im Profifußball trotzdem ab. Das sagen ja viele Trainer, dass das ein großes Problem ist bei den über 30-Jährigen. Wie gesagt, dass die Antizipationsfähigkeit dann ein bisschen nachlässt, dass man nicht mehr so schnell ist. Und gerade weil du von unten, von den Internaten und Nachwuchsschulen inzwischen so unendlich viele Leute hast, die da so reinschwappen ins Bundesliga-Geschäft, merkt man dann schnell, dass man nicht mehr konkurrenzfähig ist.
Da war ich übrigens mal, in dem Zusammenhang war ich mal richtig sauer auf Felix Magath, der mal als Claudio Pizarro noch gespielt hat. Und das war ja in Bremen, das war ja ein Happening. Der ist ja von allen gefeiert worden, auch von den gegnerischen Fans. Und das war aus fußballromantischer Sicht wahnsinnig schön, dass man den noch mal hatte im hohen Alter. Da hat der Felix Magath sich verächtlich in den Doppelpass, glaube ich, gesetzt, wahrscheinlich mutmaßlich neben Alfred Draxler und gesagt, ja, wie kann das denn sein, dass der in dem Alter noch, wie, da kann ja unsere Bundesliga nicht so gut sein, wenn so ein 40-Jähriger da noch rumeiert. so ungefähr. Da haben wir die beiden Fronten, ne? Edin Dzeko, die Schalker freuen sich gerade mehrheitlich, glaube ich, über den Transfer. Und du hast natürlich auch eine geballte Prise Fußballromantik, wenn du dir vorstellst, der könnte jetzt vielleicht in der Rückrunde mit 39 Jahren Schalke mit 10, 12 Toren zum Aufstieg schießen, zum Ersehnten. Und dann hast du natürlich die Leute, die sagen, ja, ist doch aber scheiße, dass so ein Spieler in dem Alter noch, dass er die noch gut genug sein soll in der deutschen Profiliga.
Wir können uns mal thematisch im Ruhrgebiet bleiben, denn beim Nachbarn in Dortmund hängt jetzt auch schon wieder der Haussegen schief. Und das freut mich als BVB-Hasser natürlich ein kleines bisschen. Es gab eine Klatsche bei den Tottenham Hotspur. 2-0 ging es am Ende aus. Es gab nach 20 Minuten bereits eine rote Karte. Danach war nur noch Hinterherlaufen angesagt. Und hinterher gab es viel Hohn und Spott, insbesondere für Jule Brandt, der beim ersten Gegentor keine wirklich glückliche Figur machte. Wie Bambi auf der Waldlichtung staunend er hinterher, da merkte man die Reaktionsschnelligkeit der Tottenham-Kicker und hinterher der typische BVB-Defätismus, dem ich ja auch sehr, sehr schnell, aber aus purem Hass anheimfalle, aber beim BVB sind sie wieder mal extrem unzufrieden.
Ey, aber wie mies hast du mich denn gerade abgewürgt, ey? Eine Sekunde Pause hast, ja. Und jetzt zu Dortmund gegen Tottenham. Ich war noch voll bei Fußballromantik und Dzeko mit leuchtenden Augen und du so, ja.
Ja, kommen wir mal zum anderen Thema.
Das war nicht mal ein oder ein Definitiv. Das hat nicht mal mehr für ein Definitiv gereicht. Na gut, also Dortmund, ja, Defätismus. Aber sie stehen ja wirklich noch recht gut da, wenn man sie mit anderen deutschen Mannschaften der Champions League vergleicht, stehen sie sehr gut da und haben noch die Chance, da noch ganz weit zu kommen, theoretisch. Aber das Spiel war schon komisch. Ich weiß eben immer nicht, ich habe das Spiel nur erst im Ticker verfolgen können. Ich habe nur bei Halbzeit gesehen, glaube ich, 0 Torschüsse oder so. Dann kannst du natürlich entschuldigend sagen, ja, früher rote Karte, da bist du in so einem Spiel natürlich dann auch unter Druck und Tottenham war auch gut drauf und das ist natürlich doof, wenn du da hinfährst als BVB-Fan, dann bist du da im Stadion an der White Hart Lane, hätte ich fast gesagt, aber es ist ja schon lange nicht mehr. Und guckst an ein Spiel, wo deine Mannschaft wirklich nicht den Hauch einer Chance hat eigentlich.
Ja, war ein bitteres Fazit. Das einzig Positive, was man mitnehmen konnte, war die wirklich spektakuläre Darbietung der BVB-Anhänger. 90 Minuten lang hast du nur den BVB-Auswärtsblock gehört. Die englische Fankultur ist, man kann das immer nur wieder sagen, sowas von mausetot. Es wird ja immer beschönigend gesagt, ja, das ist dann spielbezogen und da gibt's besonders viel Lärm bei Eckbällen oder bei Toren. Selbst bei Toren, würde ich mal behaupten, war es nicht sehr viel lauter als der BVB-Anhang während der ganzen 90 Minuten. Also es wird viel gemeckert über den deutschen Fußball, aber die Fankultur, das, was in den Stadien abgefeiert wird, ist meiner Meinung nach wirklich das Beste aus allen möglichen Welten. Es ist nicht so gewaltaffin, wie es der italienische Fußball beispielsweise ist. Es ist nicht die permanente Sonnenblumenkernkauerei der Spanier, die auch wirklich nur bei ganz großen Ereignissen dann aus dem Sattel gehen. Es ist gleichzeitig aber auch nicht England mit diesem Konsumentenblick, den du in Tottenham und bei Arsenal und bei sehr, sehr vielen anderen Clubs einfach hast, mausetot. Das ist wirklich beeindruckend gewesen. Also man konnte immer nur nach links oben, da passierte das eigentlich Spannende. Also du sahst das Spiel und links oben im Auswärtsblock ging dann so ein bisschen die Luzi ab. Das hat mir sehr gut gefallen, selbst als BVB-Hasser.
Hast du auch dieses Reel gesehen? Es ist für irgendwann in den letzten Tagen so ein Reel gepostet worden, wo englische Fußballfans sich über den deutschen Fußball lobend geäußert haben, nach dem Motto, ey, guck dir mal die Bundesliga an. Klar, der englische Fußball ist schnell, ist athletisch, sind die besten Spieler der Welt und alles hochglanzmäßig. Aber verglichen mit Deutschland hast du keine Seele im englischen Fußball, in den Stadien. Du hast einfach nur eine Hochglanzleistungsschau. Du siehst tolle Spieler, tolle Spielverläufe, tolle Tore. Aber du hast eben keine Seele verglichen mit, wenn du jetzt wahrscheinlich, wir haben am Wochenende ja St. Pauli gegen den HSV. Wird eine Stimmung sein, die hast du in der Premier League seit vielen Jahren nicht mehr gehabt.
Ich glaube, wenn man überhaupt nochmal die Seele des englischen Fanfußballs sehen will, dann muss man in die unteren Ligen gehen. Also dort, wo noch gestanden werden darf, wo möglicherweise dann nur 3000 Leute sind. Solche Zuschauerzahlen gibt es ja bis weit runter im englischen Ligenverband. Ich glaube, da funktioniert das noch. Da singen die Leute, da stehen die Leute, da hörst du auch manchmal noch so Dialoge, was ja gerade in den großen Stadien allerdings, muss man auch sagen, in der Bundesliga inzwischen ein bisschen passé ist. Also, dass sich wirklich noch Spieler mit Fans unterhalten und umgekehrt und dass auch mal ein witziger Spruch auf den Rasen gebrüllt wird und alle sich kaputt lachen. Also sowas gibt's tatsächlich auch im englischen Fußball noch, aber eben nicht mehr in der Premier League. Und es ist ja immer so, gerade beim letzten Mal, als ich so meinte, ja, im Emirates sei jetzt nun die große Stimmung auch nicht mehr daheim oder war noch nie daheim, empörte Zuschriften, empörte Anrufe, wie kannst du das Emirates, da geht's aber ab, das kann man sich gar nicht vorstellen und es ist eine faszinierende, prickelnde Atmosphäre. Pustekuchen, das ist genau wie in Tottenham, das ist teilweise auch wie bei Everton in diesem neuen, gruseligen, seelenentleerten Stadion, das ist einfach tot in der Premier League.
Ja, anderes Thema. Ja. Nein, war nur Spaß. Wir können gerne noch, also erstens über Borussia Dortmund. Ich glaube einfach, das große Problem bei Borussia Dortmund, die Krux, wie Karl-Heinz Rummenigge sagen würde, ist, dass die sich einfach damit abfinden müssen, sie sind einfach nicht die Besten in Deutschland, sie sind gut. Und sie werden immer irgendwo in der Champions League und bei den Bayern weit kommen, aber nie ganz weit. Also nie jetzt bis zum Ende. Das frustriert natürlich, aber das muss man vielleicht irgendwann einfach abhaken und sagen, so ist es jetzt leider. Und das werden wir nicht mehr ändern. Bei Eintracht Frankfurt müssen wir noch ganz kurz stehen bleiben. Die sind schon ausgeschieden aus der Champions League. Das heißt, die haben auch noch ein Spiel gegen Tottenham vor sich, was völlig bedeutungslos ist. Deswegen wahrscheinlich auch, bin ich mal gespannt, wie das zelebriert wird. Also ein Spiel, wo man nicht mehr hoffen kann, dass da noch irgendwas Besonderes passiert. Und sie haben im Moment die Marotte entwickelt, dass sie in jedem Spiel 3 Tore kassieren. Und zwar unbedingt. Also es muss unbedingt das 3. Tor noch entweder wie in der Nachspielzeit in Baku. Irgendwie müssen 3 Gegentore zustande kommen. In Bremen habe ich sie ja gerade gesehen. Da hatten sie relativ viel Glück, dass es nur 3 Gegentore waren. Und da wurden sie, und da bin ich jetzt mal gespannt auf deine Meinung, da wurden sie hinterher auch unter anderem deswegen geschlachtet, wäre zu viel gesagt, aber sie wurden wirklich geschmäht, weil sie am Abend vorher noch einen Friseur haben in ihr Mannschaftshotel kommen lassen. Einen mir sogar persönlich bekannten Bremer Friseur, der hat dann so ein paar Eintracht-Spieler frisiert. Da gab es sogar im Kicker einen bösen Kommentar, in dem Hauptsache die Haare liegen, drin vorkam, wo sie gesagt haben, ja, das ist nun wirklich ein Zeichen für eine absolute Verrohung der Mannschaftskultur, dass die dann noch einen Friseur kommen lassen und dann spielen sie am Tag danach wieder schlecht und hätten eigentlich in Bremen deutlich verlieren müssen und so. Was sagst du zu solchen Sachen? Ist das vorgeschoben oder findest du wirklich auch, dass es doof aussieht, Friseur im Hotel?
Nein, überhaupt nicht. Also ich bin da, muss ich sagen, voll auf der Seite der Spieler. Also das ist für mich blanker Populismus. Wenn Eintracht Frankfurt gewonnen hätte, würde niemand über diesen Friseur reden. Also wenn du nur spieltagsabhängig zum Friseur gehen kannst, dann kannst du als abstiegsgefährdeter Club überhaupt nicht mehr irgendwie dir eine neue Frisur verpassen lassen. Ich finde, die Frage ist ja, kannst du noch mal raus? Kannst du noch mal irgendwie dir einen örtlichen Friseur suchen? Oder ist es nicht bequemer, wenn du zu 4. oder zu 5. saßt? Dann frisier uns doch einfach mal im Hotel. Also ich weiß, dass das auch abseits der Kickergilde inzwischen gang und gäbe ist, dass du Friseure hast, die dann einfach auch mal nach Hause kommen und da sitzen dann 4 oder 5 hintereinander und dann machst du einen günstigen Pauschalpreis. Prinzipiell kannst du natürlich über das Gebaren der Profis immer reden. Du kannst immer dich fragen, muss das eine oder andere sein? Ich kenne Bayern-Spieler, die sagen, ich fliege nicht mehr Charter, ich fliege nicht mehr normale Linie, ich fliege einfach nur noch Privatflugzeug, weil ich es mir leisten kann und weil es bequemer ist. Und die dann, wie damals der Aubameyang, hab ihn selig, damals glaube ich nach Mailand irgendwie zum Shoppen geflogen ist. Also solche Sachen sind natürlich Exzesse, wo du dich immer fragst, wie viel hat das noch mit der Lebenswelt des normalen Anhängers zu tun? Aber dieses Gejaule, dass die einen Friseur, die haben jetzt nicht einen Juwelier ins Hotel kommen lassen, der ihnen nochmal neue Ringe angepasst hat. Also ein bisschen lächerlich finde ich das.
Jetzt wird wahrscheinlich der arme Frimpong später dann wieder böse Mails bekommen von Leuten, die sagen, ja, aber Aubameyang, der lebt doch, glaube ich, noch. Was hat er denn da gesagt?
Ja, wie Ivanauskas, ne? Wer es glaubt.
Mehrere Gedanken noch dazu. Also erstens habe ich mit Staunen, oder was Staunen, ich hatte schon vergessen, dass Karabakh in Baku in einem Tofik-Bachramow-Stadion spielt. Das ist ja jener Linienrichter, der uns das Wembley-Tor eingebrockt hat, weil er als einziger den Ball hinter der Linie gesehen hat. Das scheint da ein absoluter Volksheld zu sein. Müssen wir auch mal recherchieren. Und ich muss unbedingt noch sagen, du weißt ja, dass ich Axel Hellmann sehr schätze und du weißt auch, dass ich, also kannst dir vorstellen, dass ich Bremens Chef Klaus Filbri sehr schätze. Die haben gerade einen Disput.
Ein Beef, wie wir jungen Leute sagen.
Ich weiß gar nicht, ob so viel ist. Ich glaube, die mögen sich auch, aber es ist so, dass Klaus Filbri, ich paraphrasiere jetzt mal sehr stark, nochmal darauf hingewiesen hat, also so wie wir jetzt die Liga erleben, können wir nicht mehr weitermachen. Weil es ist ja nicht nur so, dass die Meisterschaft nicht mehr spannend ist, sondern alles dahinter ja auch irgendwie nicht mehr so richtig, weil das alles so fest betoniert wird durch die Ungleichheit in Fernsehgeldern und anderen Geldern, dass er der Meinung ist, man bräuchte eine Reglementierung, um irgendwann wieder eine wirklich spannende Bundesliga haben zu können. Axel Hellmann sagt, absurd, weil das kann man ja nicht machen, weil dann hat man national eine Begrenzung und international gilt die aber nicht. Dann brauchen die Bayern ja eine Mannschaft für Europacup und eine für die Liga und das kann man nicht machen. Ich bin da auch sehr geteilt, nicht nur, weil ich beide mag, sondern weil ich auch finde, du kannst in der Bundesliga so nicht weitermachen. Axel Hellmann hat dann auch eingeräumt, die Entwicklung ist natürlich bedenklich und wir werden das jetzt auch immer öfter erleben, dass die Bayern ihre Spiele 5-6-7-0 gewinnen. Das kann ja auch keiner wollen. Ich habe übrigens auch gestern bei den Bayern, obwohl es da nur 2 Tore waren, wieder festgestellt, ich mag nicht, wie die Bayern ihre Tore zelebrieren. Also bei uns, bei unserem Verein, bei Arminia Bielefeld, Werder Bremen, da ist jedes Tor das größte Glück als Fan. Du drehst durch, wenn deine Mannschaft zu Hause ein Tor schießt. Ich sage die sehr gern durch, die Tore. In München ist das so, da werden die so verwaltet, die Tore. Da sagt der Stadionsprecher dann mit so einer salbungsvollen Stimme, und schon wieder ein Tor für unsere Mannschaft. Wo du denkst, ja, die haken die Tore einfach ab. Und das nächste Tor für unseren FC Bayern. Die haben sich ja auch über ihren Kantersieg gegen Wolfsburg, haben die sich sicherlich gefreut, aber das ist ja nichts Besonderes mehr. Ne? Früher wäre das ein Jahrhundertspiel gewesen. Bremen hat mal irgendwann 7-2 gegen Wolfsburg gewonnen. Das ist 25 Jahre her, da redest du heute noch davon. Bei Bayern ist das einfach komplett Normalität, dass die jetzt schon über 70 Tore haben und dass die jeden Gegner normalerweise wegfiedeln und dass du da eigentlich froh sein musst als Mannschaft, wenn du da nur 4-0 verlierst. Früher wäre das ein Debakel gewesen. Heute ist ein 0-4 in München okayes Ergebnis. Du brauchst da irgendeine Lösung. die besteht vielleicht nicht in einer Gehaltsobergrenze, aber irgendwo muss man sie suchen und am besten auch finden.
Ich glaube nicht, dass die Gehaltsobergrenze so der Stein der Weisen ist, weil es, da hat der Kollege Hellmann, glaube ich, nicht so komplett Unrecht, ein Gamechanger ist im internationalen Wettbewerb, wenn du nicht mehr international gültige Summen zahlen kannst. Ich glaube, dass es viel mehr um eine allgemeine Geldverteilungsdebatte geht. Also momentan ist es ja so, dass eigentlich die, die ohnehin reich sind, nochmal immer mehr dazu bekommen. Also das hat ja in anderen Ländern noch verheerende Folgen gehabt als in Deutschland. Gerade in kleineren Ländern, wo der einzige Champions-League-Teilnehmer damit Geld zugeschüttet worden ist und dann seine Position immer weiter ausbauen konnte. Ich glaube, man muss darüber nachdenken, wie verteilt man die nationalen Gelder und wie die internationalen. Ich weiß, dass die Bayern dann sofort Schnappatmung kriegen und der Kollege Dresen aus der Bayern-Führungsetage dann immer gerne sagt, das ist der Sozialismus, das ist der Kommunismus und so weiter und so fort. Das ist natürlich totaler Quatsch. Es müsste einfach eine etwas gerechtere Verteilung geben, mehr Solidarprinzip. Denn es liegt auch im Interesse der Bayern, eine konkurrenzfähige Bundesliga zu haben. Also das ödet die Leute in einer Weise an. Ich wäre gleichzeitig aber bei diesen Cassandra-Rufen von Axel Hellmann auch ein bisschen vorsichtig, von wegen, das werden wir jetzt immer häufiger erleben, dass die Bayern so hoch gewinnen. Diese Szene haben wir ja schon vor Jahren gehabt, kurz bevor Leverkusen mal wieder Meister geworden ist, wo es dann immer hieß, jetzt die große Wachablösung und jetzt ist die Bundesliga wieder spannend. Das ist einfach logisch. Es ist einfach logisch, wenn du einen so hochgerüsteten Kader hast, dass dann immer wieder Clubs, die deutlich schlechter besetzt sind, so abgewatscht werden.
Ich habe aber auch für meine Auftritte dieses Thema am Anfang schon aufgegriffen und ich habe mal so eine Grafik gebaut und das ist mir dann aufgefallen, wirklich die ganze Boomer-Generation und die noch älteren Menschen, die sind aufgewachsen mit einer Bundesliga, in der in den ersten 10 Jahren 7 verschiedene Vereine Meister geworden. 7. Und jetzt guckst du auf die letzten 10 Jahre, du hast mal Leverkusen als Ausreißer gehabt, aber und Dortmund wäre mal fast Meister geworden, aber ansonsten hast du jetzt einmal Leverkusen, 9-mal die Bayern. Und da fragst du dich, wie sollen denn eigentlich Leute, die heute Fans werden, die gleiche Begeisterung, die gleiche Leidenschaft entwickeln für diese Bundesliga, wie wirklich die älteren Menschen früher, die bei jeder Saison rätseln mussten, oh, wer macht's diesmal gut und gibt's eine Überraschungsmannschaft und wenn die Meisterschaft da ist, wer landet auf 2, 3 und 4, das war dann plötzlich der MSV Duisburg oder Fortuna Düsseldorf oder der Meidericher SV damals noch im zweiten Bundesliga, der Vizemeister geworden ist. Das hast du alles und das hast du alles nicht mehr.
Ich glaube aber, dass wir, wenn man diese ganzen Symptome betrachtet, eine Sache nicht aus den Augen verlieren dürfen. Wir werden ohnehin eine Zusammenballung immer größerer Clubs erleben. Also diese Club-WM, die FIFA da gemacht hat, war ja nur ein Vorzeichen davon. Wir haben mal über die Superliga vor ein paar Jahren geredet und uns alle empört, das gibt's doch wohl gar nicht. Die ist ja auch nicht tot. Also es gibt jetzt immer mehr Gerichtsurteile, die sagen, eigentlich dürfen die großen Clubs das machen, ohne dass die UEFA und ohne dass die FIFA sie abstrafen darf. Also wir werden dieses Klumpenrisiko von großen Vereinen, die viel Geld verdienen wollen weltweit, immer stärker erleben. Und die Bundesliga wird da natürlich von auch in Mithaftung genommen. Also die Vorstellung, dass wir in 3, 4, 5, 6 Jahren wieder einen normalen Konkurrenzkampf haben durch irgendwelche Einzelmaßnahmen, das wird einfach nicht passieren. Die Bayern sind hoffnungslos enteilt. Ich finde halt nur, dass man dann auch mal sagen muss, wie es im Doppelpass immer hieß, die Bayern können da nichts für, die leisten einfach nur gute Arbeit. Das ist eben auch Quatsch. Der FC Bayern hat in den letzten 20, 30 Jahren rücksichtslos an dieser Position gearbeitet. Er hat mit im Konsortium mit anderen Clubs dafür gesorgt, dass er immer mehr Geld bekommt. Er hat natürlich auch teilweise irgendwie das Recht gedehnt und gestaucht. Dadurch, ich erinnere nur an die Kirchverträge, an die geheimen mit dem FC Bayern und so fort. Also die Bayern waschen ihre Hände nicht in Unschuld, aber sind natürlich nicht alleine schuld.
Was mich daran übrigens aber total stört, ich nehme an, das geht ja auch ähnlich, ist, dass dann manche Leute als Lösung als erstes im Kopf haben, dann müssen jetzt alle Vereine mehr Geld kriegen. Dann musst du Investoren suchen, damit alle Vereine auf sich aufpusten können. Das ist natürlich genau falsch. Dann hast du, wenn alle mehr Geld bekommen, ja, noch größeres Gefälle nach unten hin. Dann hast du irgendwann keine vernünftigen Unterbau mehr, dann schaffst du es irgendwann nicht mehr als Zweitligist in der Bundesliga überhaupt mitzuspielen. Alle Vereine noch mehr Geld kann nicht die Lösung sein. Im Prinzip muss es wirklich in irgendeiner Form eine Rückbesinnung geben, ganz oben bei diesen völlig absurden und bei den völlig obszönen Geldgeschichten, die du einfach auch nicht mehr erklären kannst, die du niemandem mehr vermitteln kannst, die Dimensionen angenommen haben, die einfach absolut nicht mehr gesund sind. Und die Lösung kann jetzt nicht sein, dass Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund und Leipzig jetzt noch viel mehr Geld bekommen, damit die Meisterschaft wieder spannend wird.
Ja, und wir müssen natürlich auch ein bisschen überlegen, was wollen wir Anhänger eigentlich? Also wollen wir tatsächlich, dass jetzt so großflächig Investoren einreiten? Wir sehen überall auf dem Globus, wir sehen in ganz, ganz vielen Ligen, ob es bei Racing Straßburg ist, bei Boavista Porto, bei vielen österreichischen Clubs, du siehst es im Osten Europas genauso, was für einen schrecklichen Einfluss Investoren haben, die wirklich nur auf ihre kurzfristige Rendite schauen, die dann sich zusammenballen im Multiclub Ownership und so weiter. Ich glaube, dass wir uns prinzipiell im europäischen Fußball fragen müssen, welche Regularien gibt gibt es da eigentlich? Ich frage mich auch, warum die Politik da überhaupt nicht drauf schaut. Wahrscheinlich einfach nur, weil sich Politiker gerne auf Ehrentribünen sonnen und ins Publikum winken und gar keine Lust haben, sich mit diesen Clubs anzulegen. Aber eigentlich, alles ist reglementiert in der EU, aber der Fußball nicht. Und das kann ich auch nicht nachvollziehen, warum es nicht mal eine EU-Initiative gibt, um diesen ganzen Schwachsinn zu begrenzen, gerade was so die Investoren angeht. Aber ehrlich gesagt, darüber redet man ja auch schon seit 10 oder 15 Jahren und jeder sieht, wie ein Club nach dem anderen zugrunde gerichtet wird. Und übrigens nicht durch Anhänger. Das ist ja immer so die große Chimäre, das heißt, dem Fußball kann nichts Schlimmeres passieren, hat Uli Hoeneß neuerdings auch nochmal gesagt, dem Fußball kann nichts Schlimmeres passieren, als wenn Ultras an die Macht kommen. Das ist natürlich ein Punkt, wo ich mich denke, der Fußball hat weitaus größere Gefahren auszustehen, als dass Fans mal ein bisschen was zu sagen haben.
Apropos aber, du sitzt in Berlin. In Berlin gab es unschöne Vorfälle beim Spiel Berlin gegen Schalke, als viele Hertha-Fans, es gab viele verletzte Fans wie Polizisten, es gab Hertha-Fans, die das Spiel komplett boykottiert haben, die Schalke aus Solidarität dann auch. Was weiß man eigentlich gesichert, was da wirklich jetzt im Vorfeld passiert ist?
Also wir können mal festhalten, dass die Situation rund ums Olympiastadion bei Hertha BSC in den letzten Wochen und Monaten immer ungemütlicher geworden ist. Es gab ein paar Vorfälle beim Spiel gegen Kaiserslautern und es gab ein paar Vorfälle beim Spiel gegen Dresden. Alles rechtfertigt aber nicht eine deutlich mehr auf Konfrontation angelegte Polizeistrategie, die es ganz klar gibt, von denen auch Funktionäre berichten, von denen Anhänger berichten. Es gab in den letzten Jahren immer ein ganz gutes Agreement zwischen Sicherheitspersonal, zwischen Verein und der Polizei. Das ist von der Polizei aufgekündigt worden und viele, also auch gerade Leute, die man jetzt nicht der Ultraszene zurechnen würden, sagen völlig unbegründet und vor allem an den falschen Plätzen. Klar ist ja, das darf man nicht vergessen, dass in Fankurven es oft mit dem Sicherheitspersonal und der Polizei das Agreement gibt, dass man dort eine Art Selbstverwaltung hat, dass dort die Ultras selber nach dem Rechten suchen. Polizisten haben in den Blöcken eigentlich nichts zu tun. Und es gibt außerdem ja das Agreement, dass Vereine sich im Stadion eigentlich primär selber mit Sicherheitspersonal um die Sicherheit der Zuschauer sorgen. Das alles ist bei Hertha aufgekündigt worden und es gibt eine große Gereiztheit. Also man weiß von Funktionären, die richtig angegangen worden sind vom Polizeipersonal, von Einsatzleitern. Sie können auch nicht richtig erklären, warum das so ist. Erstaunlich ist aber eben nicht nur, dass das so eine feindselige Atmosphäre gerade ist, völlig unnötig auch. Das führt ja beispielsweise auch dazu, dass bei dem Spiel von Hertha BSC gegen Karlsruhe zwei befreundete Fanlager, zwei befreundete Vereine, wo man weiß, es wird überhaupt nichts passieren, Polizeihubschrauber übers Olympiastadion flogen, ein Fanmarsch verhindert wurde, der gar nicht geplant war und ähnliches. Ich will mich da gar nicht so sehr in Rage reden. Was mich viel mehr ärgert noch als die Situation am Olympiastadion, die auch für Unbeteiligte nicht schön ist, ist so die Retrospektive darauf. Da hast du dann Polizeigewerkschaftler, die quasi in einer Front untergehakt stehen mit Leuten, die, glaube ich, vor 10 Jahren das Recherchieren aufgehört haben, wie Alfred Draxler, der in seinem Ohrensessel sitzt und einfach nur mal ein bisschen herumstenkert, wie er das seit 10 oder 15 oder 20 Jahren macht, wo irgendwann noch jemand mal in der Bildredaktion noch sagen müsste, Alfred, setz dich wieder hin, kriegst ein paar Werthers Echte in der Hand und gut ist. Aber das scheint nicht zu funktionieren. Arndt, wir haben ja oft schon drüber geredet, über dieses Verhältnis zwischen Polizei, zwischen Vereinen und Ultras. Mhm. Da ist niemand schuldlos, gerade in dieser Situation zwischen Polizei und Ultras. Mhm. Aber gerade in diesem Berliner Fall geht meiner Meinung nach gerade die Eskalation eher von der Polizei aus.
Aber genau darauf wollte ich jetzt zurück, weil ich frage mich auch, die Fankultur hat uns ganz viel Gutes gebracht und die ist sehr, sehr wichtig für den Fortbestand eines leidenschaftlichen Fußballs in unserem Land. Aber ich frage mich eben auch, wie viel Selbstregulation gibt es auch innerhalb der Fankultur? Ich habe das witzigerweise, oder so witzig ist es eigentlich gar nicht, am Wochenende selbst direkt erlebt. Da hat, wie gesagt, Werder gegen Eintracht Frankfurt gespielt. Und wogegen ich ein tiefes Widerstreben habe, ist dieses in meinen Augen sehr neandertaleske Gegeneinander aufrechnen. Die Eintracht-Fans haben beim letzten Spiel in Frankfurt haben die wohl einen Sonderzug der Bremer mit Pyro beschossen, was natürlich komplett abartig ist. Ich weiß gar nicht, ob es ein Sonderzug war oder ein Bus, ich glaube ein Sonderzug. Und daraufhin war anscheinend klar, dass einige Bremer Fans jetzt den Frankfurtern auf die Fresse hauen wollen beim Rückspiel. Daraufhin hat es dann witzigerweise in dem Viertel, wo ich wohne, ich musste dann nach Hause und kam durch eine Straße, wo 60 Polizeiwagen standen und wahrscheinlich 150 Polizisten in Schutzanzügen und mit Helmen und Schilden. Und die haben 80 Werder-Fans eingekesselt, die auf der Jagd nach, wie kolportiert wurde, auf der Jagd nach Frankfurtern waren und die Frankfurter vermöbeln wollten, die gerade noch irgendwie entkommen konnten. Wo ich dann aber auch denke, ja gut, natürlich will überhaupt niemand Verhältnisse wie in Berlin, aber Verhältnisse herbeizuführen, bei denen natürlich die Polizei nicht zugucken kann, ist auch doof. Also ist auch was, was man in Reihen der Fankultur ja nicht unbedingt als große Errungenschaft feiern kann.
Ja, also ich glaube, hier wie dort kann man eigentlich sagen, dass überall dort, wo Dialog verweigert wird, dort, wo die Leute nicht miteinander sprechen und dort, wo es diese Solidarisierungseffekte gibt, eine ungünstige Atmosphäre entsteht. Es ist ja viel drüber geredet worden und wir hatten diese legendäre Innenministerkonferenz, wo dann vorher man befürchten musste, dass 540 schreckliche Beschlüsse gefasst werden, wo sie dann hinterher dann doch als Adler gestartet und als Teppichvorleger gelandet, dann nur so ein paar Beschlüsschen dabei rausgekommen sind, aber immerhin eine bundesweite Stadionverbotskommission, wo sich jeder fragt, was soll das denn überhaupt? Ich glaube, dass die Frage, die sich eigentlich allen Beteiligten stellt, ist, erstens, wie führt man einen vernünftigen Dialog auf Augenhöhe, sodass sich alle ernst genommen fühlen, aber auch so ein bisschen die Diskussion, was für einen Fußball wollen wir denn eigentlich? Also ich kann mal für mich sagen, ich will nicht so einen Fußball in England, nee, wo die Leute nur noch da sitzen und von Stewards angemotzt werden, wenn sie aufstehen oder wenn sie sich ein Bier holen, dass du kein Bier auf die Stadionränge mitnehmen kannst in England. Was soll das? Was soll das? Gleichzeitig ist natürlich auch die Frage, ob man irgendwie 300 oder 400 schwarz gekleidete mit Sturmmasken irgendwie im Block haben willst, die irgendwie Angst und Terror verbreiten. Also das ist genauso wenig erstrebenswert. Also Fankultur ist für mich offen, ist für mich bunt, ist für mich nicht von Blockregeln allein abhängig, sondern davon, wie die Leute ihre Liebe zum Club und zum Fußball Ausdruck geben wollen. Also Dialog und vor allen Dingen eine Toleranz gegenüber Leuten, die Fußballliebe anders leben, das wäre eigentlich ganz nett.
Das war fast moraltheologesk, was du da gerade gemacht hast. Du hast ja gerade schon Alfred Draxler erwähnt. Ich finde, einer der schönsten Momente in unserer WhatsApp-Gruppe war ja, als der Investorendeal geplatzt ist und die Proteste sozusagen geholfen haben. Und als du hast das, glaube ich, in die Gruppe geschrieben, hier, guck mal, Deal geplatzt und machen die es doch nicht, habe ich, glaube ich, direkt zurückgeschrieben, pass mal auf, Alfred Draxler Kommentar in 5, 4, 3, 2, 1. Und während ich das geschrieben habe, war der Alfred Draxler Kommentar schon online, also pling, gleichzeitig, wo er geschrieben hat, jetzt ist aber ganz schlimm, jetzt haben die Ultras die Macht übernommen. Gute Nacht, deutscher Fußball, wenn die Ultras sowas jetzt bewirken können, dass sowas, ne? Also das ist ein Lebensthema, das ist ein großes, neben lila Socken ist das große Thema seines Lebens.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass Alfred Draxler nachts schweißgebadet aufwacht und so North Face-Jacken von Ultras sieht und hochschreckt und dann wieder hinuntersinkt. Ich glaube, es gibt keine größere Angst, aber das teilt er mit Funktionären, das teilt er mit diesen schrecklichen Polizeigewerkschaftlern von irgendwelchen Mini-Gewerkschaften mit 3 Mitgliedern, die dann aber immer in der Welt und bei Welt-TV und sonst wo zitiert werden. Das wird man ihnen auch nicht mehr ausreden können. Ich habe das Gefühl, dass es gerade in den Funktionärsebenen und auch unter jüngeren Journalisten inzwischen nicht mehr diese Schwarz-Weiß-Feindbilder gibt, die der Kollege zusammen mit seinen anderen alten Schlachtrössern bei der Bild gerne noch hegt und pflegt. Uli Hoeneß ist ja genauso. Uli Hoeneß hat, glaube ich, null Ahnung von Fankultur, null Ahnung von Fußballkultur. Der weiß einfach nur, in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten haben wir ungestört von Fans und ihren Meinungen regiert. Das soll bitteschön auch so bleiben.
Apropos null Ahnung von Fankultur. Weißt du, welcher Werbespot dich gerade völlig fertig macht? Wenn du viel der Sohn guckst, dann kommt immer irgendwann dieser Wettanbieter-Werbespot, wo Michael Ballack sagt, die Fans sind nicht nur Zuschauer, sie sind Teil des Spiels. Wo ich denke, ey, Michael Ballack, was hast du dir jemals für Gedanken gemacht über Fankultur und welche Rolle sie spielen? Also, du siehst Michael Ballack da und denkst, ey, der hat doch noch nie einen Gedanken verschwendet, welche Rolle die Fans spielen. Die Fans sind nicht nur Zuschauer, sie sind Teil des Spiels. Da könnte ich kotzen.
Da könnte ich allerdings auch kotzen, wie schamlos sich schmierige Wettanbieter an den Fan heranwanzen. Jede bescheuerte Tipico oder Bet and Win oder B-Win oder Paddy Power oder was es da alles an schangeligen Firmen gibt, wanzt sich ran mit Fankurvenbildern, Tipico und so weiter und so fort. Es ist ekelhaft, es ist total ekelhaft. Eigentlich kriege ich jedes Mal Brechreiz, wirklich vor jeder Werbeunterbrechung, dass einer von diesen schmierigen Wettanbietern wiederkommt. Und das ist ja natürlich mit Michael Ballack genauso. Ich glaube, dass dieses ganze Elend ja damals mit Lars Ricken angefangen hat, ne? Kannst du dich noch erinnern? Ich sehe Funktionäre oder ich sehe Männer in Nadelstreifen. Und glaube ich, selber hat er auch einen ordentlichen Deal mit Nike damals gehabt. Also das war, möchte ich mal sagen, von der Bigotterie, fast konkurrenzlos. Ich will uns noch mal eine Sache zu diesen ganzen Zweitligasachen sagen. Wie beeindruckend ich das finde, was es da für Zuschauerzahlen gibt. Ich meine, die fußballerische Kost ist oft sehr, sehr mau. Aber Kaiserslautern ist immer voll. Schalke ist immer ausverkauft. Hertha hat einen Zuschauerschnitt, glaube ich, über 50.000. Neulich Auswärtsspiel in Düsseldorf. 7.000 Bielefelder unter anderem.
7.000? Du meinst im Sinne von 7.000 Halberektionen oder meinst du jetzt wirklich Fans?
Nein, 7.000 Halberektionen. 7.000 Halberektionen, die sich möglicherweise zu einem Gütersloher auswachsen könnten. Eine Vollerektion. Dödel content, da war wieder Dödel content. Ja, es gibt ja von vielen Hörern den Verdacht, dass solche Dödel-Content-Szenen erzwungen werden. Möglicherweise sind sie gerade von Arne Zeigler erzwungen worden, dass wir endlich das wieder mal einspielen konnten. Wunderschön, wunderschön.
Ich muss übrigens noch eine Sache loswerden, Philipp, weil wir gerade über Doppelpass und so geredet haben, fiel mir eine Assoziation wieder ein. Ich bin aber ja gebranntes Kind, weil ich hier in dieser Runde ja gemobbt worden bin, ohne Ende, für mein Unverständnis von, nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Weißt du, was ich auch sprachlich nicht verstehe, ist, warum sagt man, er schnürt den Doppelpack? Warum schnürt man einen Doppelpack? Welche Doppelpacks werden denn geschnürt? Wenn ich einen Doppelpack Milch kaufe, sind die nie geschnürt. Warum hat sich das irgendwann mal eingebürgert, dass jemand sagt, man schnürt den Doppelpack? Das ist doch völliger Quatsch.
Ja, aber da muss man auch mal sagen, dass das eine von 540 neuen Vokabeln ist, die überhaupt nicht verständlich sind. Das ist mir noch jetzt übrigens gerade bei dem Champions League Mittwoch und Donnerstag und Dienstag wieder aufgefallen, was da teilweise für einen Schwachsinn geredet wird, gerade von Experten. Du verstehst ja gar nichts mehr. Natürlich schnürst du kein Doppelpack. Vielleicht das Doppelpaket, ich weiß es nicht, wie man da assoziieren sollte, aber auch die ganze Zeit diese Experten, die Chancen immer nur noch kreieren lassen. Es wird überhaupt nicht mehr rausgespielt. Immer müssen Chancen kreiert werden. Julia Simic kann ohne Tiefenläufe nicht leben. Du hast dieses Fachchinesisch, das keine Sau mehr
das
versteht.
Das Foulziehen.
Ey, das Foulziehen und noch 3 Minuten zu gehen und so weiter. Das Chancenplus und so weiter und so fort. Man kann es nicht mehr hören. Und ich denke immer, Experten sollten möglicherweise in ihre Jobbeschreibung eventuell auch mal wieder verständliches Deutsch aufnehmen. Ich glaube, es ist das große Bedürfnis von diesen Leuten, dann hat der Kommentator es schon gesagt, einfach nur mal in Fachchinesisch übersetzen und nochmal unverständlich wiedergeben, sodass alle Leute denken, der hat aber Ahnung oder die hat aber Ahnung. Am Ende kommt nur unverständliches Kauderwelsch rum. Also vielleicht mal eine Schulung auch von DAZN und von Prime und so weiter. Geht euch das übrigens auch so, dass man überhaupt nicht mehr weiß, wo was läuft?
Oh,
dass man immer jetzt erstmal gucken muss, was ist am Dienstag, was ist am Mittwoch, was ist am Donnerstag? Furchtbar.
Ganz schlimm. Ich wollte irgendwann eine Zusammenfassung von Eintracht Frankfurt gucken. Gut, ganz spät kann man sie ja auf Kicker, in der Kicker-App gucken, ganz spät, aber auch nicht alle Spiele, aber es gibt keine zentrale Anlaufstelle, wo du klicken kannst und sehen kannst, das Spiel läuft da, sondern da sitzt du manchmal an Champions-League-Abenden da und weißt gar nicht mehr, konntest das Spiel nicht live gucken, wo gibt's denn eine Zusammenfassung, guckst du bei DAZN, ist nicht, Amazon Prime, ist nicht, komisch, irgendwann siehst du dann durch Zufall irgendwo anders oder du in deiner Verzweiflung läufst du YouTube in die Arme und guckst da, wobei bei YouTube hast du diese ganzen abartigen Videos von irgendwelchen Leuten, die einfach nur Computerspiele abgefilmt haben. Und das aber so kennzeichnet, dass du da drauf stößt, wenn du eigentlich ein Champions-League-Spiel suchst. Auch furchtbar. Also es ist, wir sind da manchmal echt aufgeschmissen, ne? Wir alle.
Ja, aber das ist ja wohl die größte Pest, ne? Diese abgespielten Computerfilme, wo du dann plötzlich so ein C64-Männchen siehst und du willst eigentlich Tottenham oder Arsenal gucken. Ich muss allerdings auch sagen, dass beispielsweise dieses Spiel von Bayern gegen Union Saint-Gilloise völlig an mir vorbeigegangen ist. Das habe ich heute Morgen, habe ich das in irgendeiner Nachricht gesehen. FC Bayern siegt dank Kane und Neuer. Und ich dachte, gegen wen? Also man muss dazu sagen, dass ich Union Saint-Gilloise bis vor wenigen Monaten auch noch für so einen Hartkäse aus der Normandie gehalten habe. Also so richtig international firm bin ich da auch nicht. Aber trotz allem, das sind ja auch so herrlich egale Partien. Und dann frage ich mich auch immer, muss man für diesen ganzen Rotz 1000 Streaming-Angebote oder Abos abschließen? Ich meine, was für eine Kohle du da los wirst. Da bist du da 100 Euro im Monat oder 120 Euro im Monat los, bloß weil du alles zusammen gucken willst. Das ist eine schreckliche Entwicklung. Irgendwie fände ich so ein gut, das ist natürlich auch dann irgendwie so Träumerei. Irgendwie kannst du nicht so ein zentrales Bündelungs-Streaming-Abo geben, wo du einfach alles kriegst und da zahlst du dann 50 Euro für, so wie beim Deutschland-Ticket?
Ja.
Ich möchte das Deutschland-Streaming-Ticket, das möchte ich, dass du einfach alles gucken kannst, bis Regionalliga West.
So. Wäre das nicht eine totale Marktlücke für irgendeinen coolen Webseiten-Designer und Anbieter, dass der einfach so eine Seite schustert, wo man auf diese Seite geht und dann hast du überall Links zu den deutschen Übertragungen oder zu den Übertragungen aller Spiele, die gerade stattfinden und dann kannst du einfach da drauf gehen, hast eine überschaubare Seite, die auch nicht irgendwie besonders eklig, unseriös aussieht, wo auch nicht dauernd irgendwelche Porno-Links aufgehen. Und dann hast du einfach eine Seite, wo hast du alle Angebote und du kannst sehen, okay, da muss ich jetzt zu Amazon, da muss ich dahin, am besten mit direkten Links. Warum gibt's sowas nicht?
Ja, ich habe ja so eine kasachische Russenseite, auf der alles immer läuft. Aber wie gesagt, da hast du dann noch 33 Porno-Anbieter aus Petersburg und 2 Laufhäuser aus Aserbaidschan, die du wegklicken musst. Das ist natürlich auch nicht so geil, ne? Und oft auch noch 3 Minuten verzögert und nebenan wird schon gejubelt. So richtig geil ist das auch nicht. Also wenn es irgendwie sowas gäbe, wie so eine Suchmaschine für all das. Das wäre natürlich super. Aber das hat natürlich nichts mit dem freien Wettbewerb zu tun. Ich glaube, das ist ein bisschen das Problem, dass natürlich alle nochmal versuchen, durch Fußball und so weiter, nochmal irgendwie so ein bisschen besondere Punkte zu machen. Gleichzeitig, wenn du aber auch so siehst, wer sich da immer alles als Fußballsender Nummer 1 präsentieren will, ich glaube, Prime wird nie in irgendeiner Weise als Fußballsender wahrgenommen werden. Die können dienstags noch so viele Spiele übertragen. Niemand würde sagen, oh, das ist aber mein Fußballsender Nummer 1. Ne? Also.
Ja, absolut.
Das ist jetzt deine schäbige Rache dafür, dass du Edin Dzeko und deine Romantik vorhin nicht losgeworden bist. Ein Thema nach dem anderen, so kontrovers es sein muss, wird abgebügelt. Darf ich uns mal sagen, dass übrigens bei mir jetzt gerade der Punkt ist, wo meine große Arminia-Euphorie vorbei ist?
Weil jetzt, also du bist so ein Erfolgsfan, ne? Jetzt steht ja Platz 6 die Euphorie vorbei. Na toll.
Na, also mein Lieber, ich war schon in der Oberliga Westfalen gegen den VfB Hüls auf der Alm, als noch niemand auf die Alm gegangen ist. Ich war sogar, das muss ich mal sagen, ist mein größter heroischer Akt. Ich war beim letzten Spiel in der zweiten Liga 88 gegen den ersten FC Saarbrücken auf der Alm mit 400 anderen Leuten. So, und jetzt kommst du, lieber Arndt. Der in einem Weidenkörbchen unterhalb des Weserstadions am Fluss gefunden wurde. Wie lange war das eigentlich deine Biografie? Das Weidenkörbchen unterhalb des Weserstadions.
Das ist so furchtbar. Das habe ich irgendwo vor 30 Jahren mal geschrieben. Es taucht immer noch irgendwo auf. Das ist so furchtbar.
Das habe ich neulich nochmal in einer Rezension einer deiner Veranstaltungen gelesen. Arndt Zeigler, der ja bekanntlich in einem Weidenkörbchen unterhalb des Weserstadions an der Weser gefunden wurde. Ja,
Pressetexte immer mit Bedacht formulieren. Sie könnten sehr lange in Umlauf sein.
Das ist ganz schlimm.
Wollen wir einfach mal,
nein, das muss ich aber ganz kurz sagen. Ja, wir können gleich Frimpong dazu hören, aber es gibt auch bei unseren Elf-Freunde-Lesungen eine Formulierung, und zwar ganz zum Schluss. Und am Ende haben die Elf-Freunde-Redakteure, wie Andi Möller es sagen würde, vom Feeling her ein gutes Gefühl.
Ganz schlimm.
Ey, das taucht teilweise noch wirklich in so, gerade wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, der Hellerbrunner Bauersbote oder sowas nochmal eine Vorankündigung macht. Und das Schöne ist, die beiden Vortragenden haben, wie Andi Möller es sagen würde, vom Feeling her ein gutes Gefühl. Ich glaube, Andi Möller hat auch nichts übrigens von all dem gesagt, auch nicht Mailand und Madrid. Er sagt ja immer, dass er das niemals gesagt hätte. Der wird ja richtig wütend, genauso wie man Thomas Helmer aufs Phantomtor anspricht. Das ist auch so eine Mutprobe. Sprich nochmal Thomas Helmer aufs Phantomtor oder Helmut Winkelhofer auf sein Eigentor. Das sind so Sachen, sie hassen es alle, weil ständig irgendwelche Dullis kommen, die nochmal sagen, hier, wie Phantomtor, wie war das denn damals? Erzähl doch mal, hast du gedacht, der Ball ist wirklich im Tor? Nein, habe ich nicht gedacht, habe trotzdem gejubelt und so weiter und so fort. Aber du kamst zu Frimpong, und Frimpong, wenn man ihn sehen könnte, im Glitzeranzug, wie Gary Glitter, steht er bereits oben, ungeduldig trabend, wie ein nervöses Zirkuspferd, hinter dem großen Vorhang. Wir machen den Vorhang auf und die Musik erklingt.
Jetzt kommt Frimpong Tim Tom, Tom Tim Pomerenke.
Da ist er.
Hallo.
Da ist er. In wie viel Disco-Songs kommt eigentlich ein Boo 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 vor? In allen, glaube ich, oder?
Lebensecht nachgemacht, Arndt. Ganz toll.
Boo Boo Boo. Gut. Sorry.
Ich glaube, Arndt war früher auf dem Freimarkt in Bremen auf so einem Autoscooter mit so einer Jeans und Boo Boo Boo. Und hat auch mal so genervt, wenn sie so Kinder festgefahren haben. Bist wahrscheinlich auch mal so, obwohl du gar nicht zum Laden gehört hast, bist du so aufgesprungen. Komm, ich fahr dich mal frei.
Ich finde es mal faszinierend, dass du, wenn du auf so einem Rummel bist, dass du das Gefühl hast, die Stimmen sind immer die gleichen. Die Leute, die dann machen wir, und so, wenn du auf so einer Bahn bist oder so, hier so Happy Sailor oder so, das sind immer die gleichen Sprecher gefühlt.
Ja, jetzt geht's los. Ja.
Könnt ihr noch?
Blitzrunde. Ich möchte aber darauf mal hinweisen, dass ich auch mal ganz kurz als Rekommandeur gearbeitet habe.
Nein.
So nennt man das nämlich. Auf dem Leineweber-Markt in Bielefeld. Eine Freundin von mir, deren Eltern hatten einen Autoscooter. Nee, nicht ein Autoscooter, sondern die Raupe. Ich weiß nicht, wie man das in Bremen nennt. Also dieses Hoch- und Runterwandern-Dinger.
Jetzt bekommt die Geschichte schon Schwächen, aber erzähl ruhig weiter.
Ja, ne, jetzt geht's mal los hier. Spaß am dabei sein. Und jetzt schneiden sich die Mädels bei den Jungs fest, denn jetzt gibt's eine Blitzrunde. So was.
Oh. Gut, wir kommen vom Thema ab.
Na gut. Ja, hast du das Gefühl?
Frimpong, du hast bestimmt schöne Mails.
Ja. wir kommen. Kleiner Anknüpfungspunkt, ihr habt es vielleicht beim Afrika-Cup auch gesehen, diese Geschichte mit dem senegalesischen Torwart und seinem Handtuch, was jetzt so eine kleine Farce wurde. Aber darum soll es gar nicht gehen, sondern um dieses Handtuch an sich. René schreibt uns, in den 1990er Jahren hatten viele Torhüter noch eine kleine Tasche oder ein Handtuch direkt im Tor liegen. Man erinnert sich etwa an Oliver Kahn, Andreas Köpke oder Uwe Kamps. Warum war das damals so verbreitet und warum sieht man dies heute kaum noch? Was waren wohl für Gegenstände in der Tasche?
So ein Nagelschneider vielleicht noch und eine Bürste oder möglicherweise noch ein bisschen Feuchtigkeitscreme, gerade bei Uwe Kamps, ganz, ganz wichtig. Nein, ich glaube aber, dass das immer so Moden sind. Ne? Es gab ja früher auch den Taxofit-Koffer, den gibt's auf Mannschaftsfotos auch nicht mehr. Und du hattest früher, darf man auch nicht vergessen, riesige Handschuhe. Also wenn du heute so, das sind ja mehr so schwarze Handschuhe wie Tim Melzer oder Steffen Hensler sie so anhaben, wenn sie so ein bisschen Hühnchen zerschneiden. Ne? Also sind so ganz dünne, griffige Dinger. Früher hatten die ja riesige, klobige Dinger. Ich habe neulich noch mal in einem Museum Museum die Torwarthandschuhe von Toni Schumacher gesehen. Das waren 3x3-Meter-Dinger, die mit den früher so Maskottchen auch gewinkt haben, ne? Mit diesen riesigen Prang. Ich glaube, es sind einfach Moden, ne? Also, dass du da keinen Kulturbeutel mehr mitnimmst.
Man sieht aber auch kaum noch Bilder von Spielern mit Kulturbeutel, ne? Früher gab es ja immer diese Szenen beim Training. Hast du immer Spieler gesehen, die mit ihrem überdimensionierten Kulturbeutel in die Kabine gegangen sind? Das wird gar nicht mehr so gemacht.
Nee, das wird nicht mehr gemacht, aber dafür gibt es neue Moden. Also, inzwischen kopieren ja alle diesen französischen Walk, wenn die ins Trainingslager kommen, weil dann irgendwie jeder nochmal so eine eigene Haute Couture-Kollektion von Dior oder Chanel präsentiert. Das machen die deutschen Nationalspieler ja auch inzwischen. Sehen ja teilweise aus, als ob sie sich irgendwie mit Vogelleim bestrichen hätten und sich einmal durch den Kleiderschrank gewälzt hätten. Das sind Moden. Ich meine, früher hat man sich auch keinen Friseur ins Hotel kommen lassen, ne? Oder ich habe auch mal neulich eine Reportage gelesen, dass zum Beispiel alle von dem gleichen Typen ihre Handys besorgen. Irgendwelche customized Handy, wo sie hinten noch irgendwie ein Einhorn draufgesprüht haben und so weiter. Also ich glaube, diese Dienstleistungsindustrie, die sich rund um Profis verlagert, die ist immens.
Wo ich ja so ein bisschen altmodisch bin, ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Bin ja oft genug schon so früh im Stadion, dass ich schon sehe, wenn die Spieler schon zum ersten Mal so im Trainingsanzug kommen, so eine Platzbegehung machen, dann wieder in die Kabine gehen. Und wenn die dann so mit 6, 7, 8 Spielern kommen und da haben aber 2 Kopfhörer auch von der Größe eines Bulldozers und du siehst, die wollen jetzt alles, aber nicht mit ihren Kollegen sprechen. Das finde ich ein komisches Signal in so einem Fall immer.
Ja, finde ich auch ein komisches Signal, vor allen Dingen, wenn das alle machen. Ich weiß noch, irgendwann wurde die Frauennationalmannschaft oder die Frauennationalelf, um genauer zu sein, wurde mal mit Beats-Kopfhörern ausgestattet, mit diesen großen, ne?
Dann von Dr. Dre.
Von Dr. Dre, kurz bevor sie von Apple aufgekauft wurden. Auf jeden Fall die ganze Mannschaft, ich habe mich gefragt, die unterhalten sich auch gar nicht mehr. Alle hatten die Kopfhörer auf und kamen dann raus auf den Rasen. Und ich habe mich gefragt, ob die sich über Bluetooth unterhalten haben oder wie das lief. Das finde ich tatsächlich auch ein bisschen sehr abgehoben. Ich finde, wenn du unterwegs bist, solltest du einfach Handys aus und gleichzeitig die Kopfhörer ab. Tim, du bist ja nun auch jemand, der noch ein bisschen jugendlicher ist als wir beide. Kannst du das eher nachvollziehen, die Kopfhörermanie?
Ja, ich sehe da gar nicht so das Problem drin. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall immer die Phasen, wo alle miteinander auch reden, wo der Trainer auch Ansprache macht. Ich hoffe, dann haben die Kopfhörer nicht mehr auf.
Das wäre unhöflich.
Aber so diese kleinen Momente, wo man so in den Tunnel geht und einmal für sich ist mit einem guten Song, sehe ich gar nicht so kritisch.
Ja, aber sie gehen ja alle zusammen.
Aber stell dir mal vor, du bist so in der Kabine und sagst nach der Kabinenansprache so eine super feurige Trainer-Kabinenansprache wie Jürgen Klinsmann gegen die Polen. Wir hauen sie durch die Wand. Und du tust den Kopfhörer hoch. Ich habe das nicht verstanden. Kannst du das nochmal wiederholen? War was Wichtiges dabei für mich?
Besser, du hast deine eigene Playlist, als wenn da irgendein Typ irgendwie noch Helene Fischer oder die Onkels anmacht. Da kannst du doch lieber deine eigenen Sachen hören.
Oder Xavier Naidoo, wie in der deutschen Kabine.
Ja, oder Xavier Naidoo.
Dieser Weg wird kein Leichter sein. Ja. Aber also, wir halten mal fest, die junge Generation hat Verständnis, die alten Herren finden es nicht so geil.
Die Onkels sind gar nicht mehr recht, informiert euch mal.
Hot Take.
So. Erinnert ihr euch noch an diese Transformation von Oli Kahn Mitte der 2000er, der plötzlich diese Herrenhandtasche immer rumgetragen hat?
Ja.
Und eine andere Frisur hatte?
Ja, das war doch nach seiner Selbstfindung, nach seiner großen Krise 2002, wo er uns den WM-Titel gekostet hat, durch laue Leistungen durchs ganze Turnier, um mal ein Hot-Take loszuwerden. Nein, ich glaube, es war nur der Fehler im Finale. Auf jeden Fall, danach hing er doch mit Verena Kehrt im P1 rum. Könnt ihr euch noch erinnern, wo er diese Bürstenfrisur hatte und nicht mehr den stieren Blick hatte und sich plötzlich so emotional zeigen wollte? Oliver Kahn ist in diesen Tagen übrigens ein großes Ereignis auf diversen sozialen Medien. Ihr könnt euch doch noch erinnern, als der Ukraine-Krieg losging und Gerhard Schröder kurz davor war, im Kreml mit Putin zusammen den Krieg zu beenden, da stand doch seine Ehefrau, seine letzte, betend am Fenster. Etwas Ähnliches hat Oli Kahn jetzt auch gemacht. Man sieht ihn elegisch aus irgendeinem Fenster rausgucken, draußen so eine öde Industrielandschaft und er schreibt: Back to work. Und seitdem fragen sich alle, was genau Oliver Kahn jetzt macht, ob er wieder mal so ein schangliges Befragungsinstitut möglicherweise gründet. Ich weiß es nicht. Bin mal gespannt. Back to work.
Ich habe gerade gestern übrigens eine Facebook-Story gesehen von Thorsten Legert, der gesagt hat, er hat heute frei. Deswegen geht er heute im Garten in seine Fasssauna. Das ist eine großartige Fasssauna. Die Dusche geht leider nicht, war eingefroren, aber die Fasssauna ist großartig. Und er grüßt alle anderen Leute, die auch heute frei haben. Ich frage mich, was macht denn Thorsten Legert an den Tagen, wo er nicht frei hat? Wo geht er da hin?
Wahrscheinlich ist er dann beim Sport1-Fantreff, kampiert schon vor der Elf-Freunde-Kneipe in Essen-Rüttenscheid und wartet darauf, dass wieder seine Meinung gefragt ist. Nein, wahrscheinlich wieder bei Remscheid. Ich weiß es nicht. Thorsten Legert ist so für mich so ein klassischer Untoter dieses Trash-TV, ne? Also der ist ja auch, der kommt dann immer wieder, taucht er doch auf. Im Dschungelduell oder im Sommerhaus der Stars oder wo auch immer. Das ist spektakulär. Der ist wie Jürgen aus dem Big Brother aus, der ist nicht tot zu kriegen.
Kommen wir zum Fußball zurück. Ich glaube, jetzt sind wir vom Weg abgekommen. Mal wieder ein paar ästhetische Fragen, die wir klären müssen. Philipp schreibt uns: Vergleichbar mit der von euch beklagten Baumarktästhetik vieler Stadionneubauten, auch bei den Tornetzen sieht man fast auch nur noch die Standardrechtecke. Wäre hier nicht mehr Diversität schön? Mal wieder ultra flach wie Italia 90 oder übertrieben tief wie in Porto oder anderswo in Portugal und Spanien Anfang der 90er. Oder, was war da los, Werder, falsch herum wie in Bremen Mitte der 90er. Wie wünscht ihr euch die Netze für die WM im Sommer? Standard? Oder sollten uns die USA mal wieder überraschen wie 94, als man bei den Tornetzen erst an missratene Experimente aus der Walfangforschung dachte?
Also ich freue mich total über diese Mail, weil das ist wirklich ein Thema, das ist natürlich ein totales Nerd-Thema. Aber ich glaube, viele Menschen wissen das auch oder haben das auch nachgefühlt, dass man Tornetze sehr unterschiedlich wahrnimmt. Und es war zum Beispiel zu meiner Kindheit so, da gab es in Spanien immer diese Tornetze, die so ganz weit nach hinten gespannt waren und unten so flach abgingen. Die waren also so quasi dreieckig, sahen die aus nach hinten. Und es war auch ein großer Unterschied, ob ein Tornetz stark, stramm gespannt ist oder ob es einfach nur so runterflatterte. Im Weserstadion haben sie, da war ich auch noch ein Kind, haben sie irgendwann mal so ganz flatterige Netze angeschafft, die ganz labberig waren und ganz weit nach hinten gingen. Und die hatten aber den großen Nachteil, wenn ein Ball ins Tor gegangen ist, hast du gar nicht mehr gesehen, ob der in die Mitte gegangen ist oder ins Dreieck oder sonst irgendwohin, weil das Tornetz immer gleich geflattert hat. Und ich habe jetzt wirklich nochmal irgendwann gedacht, ich würde total gerne anregen, dass man bei meinem Verein einfach Tore anschafft, die es sonst so nicht gibt in der Bundesliga und die einfach besonders geil aussehen. Also richtig schöne Tore, wie man sie früher kannte, mit so einer Netzkonstruktion, die es eben nicht in allen Stadien gibt. Ich weiß aber eben nicht, ob man da überhaupt freie Hand hat oder ob man jetzt so ein genormtes Tor nehmen muss, wo das Tornetz immer gleich aussieht. Ich finde aber das Tornetz wirklich unterschätzt, weil wirklich viele schöne Tore siehst du nur deswegen besonders gut, weil das Tornetz auf eine bestimmte Art und Weise gespannt ist.
Das finde ich auch und ich kann das nur noch mal ein bisschen anreichern mit diesen Erfahrungen, die man so früher in der Jugend hatte. Ich fand, es war, wenn man auf dem Bolzplatz war, immer eine völlig andere Situation, ob man ein Tor mit Netz hat oder nicht. Also wenn du einfach nur zwei Stäbe hattest oder wenn du eins dieser Metalltore hattest.
Oh, diese Baumstammtore.
Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Also deswegen finde ich es immer großartig, wenn du ein Netz hast, weil sich Netze auch so wunderschön ausbeulen können und du hattest das Gefühl, du hast was Großes vollbracht, wenn du den Ball zwischen den beiden Torstangen dann reingeballert hast ins Netz und wenn vor allen Dingen durch die Wucht deines Schusses sich das Netz so richtig ausgebeult hat. Ihr merkt, so feurig rede ich sonst nur über Erotikvideos. Also ich finde das wahnsinnig wichtig, wie die gespannt sind. Ich hatte als Favoriten immer die, die quasi waagerecht gespannt waren und sehr, sehr weit hinaus, also fast kastenförmig, fand ich am besten. Deswegen war ich auch so froh, als es die neuen Netztore bei Tipkick gab. Da war es ja auch so, dass die Tore mit sehr, sehr weit gespannten Netzen verkauft wurden, anders als die vorher die Plastiktore, wo du nie genau sehen konntest, ob der nun wirklich reingegangen ist. War für mich auch ein Gamechanger in dem Spiel. Völlig nachzuvollziehen, dass es eine Vielfalt geben sollte und nicht irgendwie so eine genormte Art und Weise, wie du die Netze spannst.
Die Subotio-Tore waren auch super übrigens. Ah. Und aber ganz wichtig noch, ich habe in meinem Kindheitskumpel Frank, wir haben in seiner Garageneinfahrt, wir haben so ein Netz gehabt, was man eigentlich so über Obstbäume gemacht hat, damit die Vögel nicht rankamen. So ein grünes, ganz feinmäschiges Netz. Das haben wir haben das Garagentor hochgeklappt und im Garagentor haben wir das Netz gespannt. Und das hat so einen Spaß gemacht, auf dieses Netztor zu schießen. Das haben wir stundenlang bis zum Einbruch der Dunkelheit gemacht.
Genauso haben wir es auch gemacht. Wir hatten früher ja immer 4 Wochen Urlaub in Dänemark im Sommer. Endlos, ohne Handy, ohne alles. Man hatte ja zu seinen Freunden gar keinen Kontakt. Abends konntest du irgendwie 3000 Öre in so einen Fernsprecher reinwerfen und das war dann irgendwie nach 2 Minuten auch so, dass die Verbindung schon wieder abbrach. Also haben wir es so gemacht, dass wir am Strand so Taunetze von Fischern, also so Fangnetze von Fischern gesammelt haben und die zusammengeknüpft haben, um dann auch im Ferienort ein Tor zu basteln, auf das man schießen konnte. Also Netze sind mega wichtig fürs Fußballgefühl. Insofern fast ein bisschen komisch, dass es da so, ja, irgendwie wenig Sensibilität gibt und sehr, sehr gut, dass unser Leser mal darauf hingewiesen hat.
So Ball ins Tornetz, das hat auch irgendwie ASMR-Potenzial, könnte ich mir auch irgendwie stundenlang anhören.
Absolut.
Stell dir mal vor, es gäbe so einen Geräuschehersteller, der nur sich ausbeulende Fußballnetze nach kraftvollen Torschützen verkaufen würde. Ich würde sofort so eine CD kaufen, andere so wie Wahlgesänge und selber nur so Geräusche von Netzen, die sich ausbeulen. Ich fände es schön.
Das macht so, wenn der hinten ins Netz geht mit Vehemenz und dann so das Netz runterrollt, der macht so krrr. Das ist super.
Einfach herrlich.
Das ist so super. Ja.
Nehmen wir noch einen Punkt von Jens mit. Den finde ich nämlich auch fantastisch. Was Jens umtreibt, ist die unauffällige Etablierung des fünffachen Wechsels infolge von Corona. Oh. Seine These ist nämlich, das nutzt nur den reichen Verein, die ohne Qualitätsverlust 5-mal wechseln können. Und er fragt, hätte man das zurückdrehen müssen?
Ja, finde ich schon. Also ich kann die Argumentation sehr, sehr gut nachvollziehen, dass gerade in Gepaartheit mit der Nachspielzeit von teilweise 10 Minuten die Möglichkeiten, Sensationen zu erreichen, immer geringer werden. Also wenn du 100 Minuten spielst statt 90, wenn du außerdem noch immer 5 neue Spieler bringen kannst statt 3, dann sinkt einfach, würde ich jetzt auch mal nach einem gesunden Menschenverstand sagen, die Möglichkeit für große Überraschungen. Also wenn du schon ab der 80. Minute dann im großen Kampf um dieses 1:1 oder 1:0 bist und dann kann der Favorit nochmal 2 neue Leute reinschmeißen, dann spielt er außerdem nochmal 10 Minuten länger, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel größer, dass du dann diese 3 Punkte oder diesen Punkt noch loswirst. Also kann ich total nachvollziehen. Meine größere Kritik ist aber auch, eigentlich nicht die 5 Leute, die ausgewechselt werden können, sondern diese Nachspielzeit. Ich finde, 90 Minuten sind genau die richtige Dauer für Spiele. 10 Minuten, 11 Minuten, 12 Minuten braucht kein Mensch. Und wenn man endlich mal aufhört, den Videobeweis noch dauernd zu strapazieren, sodass man da 3 Minuten Wartezeit hat, dann kommen wir auch wieder mit 92 oder 93 Minuten aus.
Ich habe Spaß, haben wir mal geguckt, beim letzten Spiel der Bayern gegen eine, in Anführungsstrichen, etwas kleinere Mannschaft wie in Köln. Da haben die Bayern 4-mal nur gewechselt, aber sie haben eingewechselt Lennart Kahl, Upamecano, Guerrero und Tom Bischoff, der ja auch schon mittlerweile eher highly rated ist. Und dann haben die Kölner gleichzeitig eingewechselt im selben Spiel den mir bislang völlig unbekannten Finn Schenten, Luca Waldschmidt, Johannesson, Bülter und Nyang. Das ist schon ein Unterschied. Also es ist schon, soll nicht geringschätzig klingen gegen diese Spieler, aber das ist schon ein Riesenunterschied. Oder nehmen wir jetzt hier, ich war ja vorletzte Woche in Dortmund, da hat Dortmund eingewechselt, Guirassy, Svensson, Bellingham, Adeyemi und Can. Das ist dann schon eben wirklich was extrem anderes, als wenn du Spieler einwechseln musst, die vielleicht auch gar nicht gespielt haben oder aus der zweiten Mannschaft hochgezogen worden sind oder sonst irgendwas. Das ist schon eine absolute Schieflage. Da habe ich mir vorher noch nie Gedanken drüber gemacht. Also danke für diese Zuschrift.
Ja, jammer, 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 jammer. Ich merke natürlich, dass wir immer sehr, sehr schnell in dieses große, große, große Jammerteil des Fußballs abdriften. Aber ganz prinzipiell, das können wir euch, liebe Hörer, liebe Leser, nochmal versichern. Wir blicken natürlich sehr, sehr positiv und sehr warmherzig auf den modernen Fußball. Lieber Arndt.
Ja.
Du weißt, was jetzt Zeit ist.
Mein Impulsvortrag.
Jetzt ist endlich Zeit, dass du mit deinem Laserpointer vorne an die Tafel gehst und deinen Impulsvortrag über der KSV Baunatal?
Dem, keine Ahnung. Mach mal das Jingle, den Jingle, dem.
Ist euer Verein auch klein, ihr seid nicht allein, wir schauen mal bei euch rein.
Das hätte super gut von Peter Rubin sein können, irgendwann in den 70er Jahren. Es ist übrigens ein Glaubenskrieg unter Menschen, die Medien machen, vor allem so tönende Medien, ob es der Jingle oder das Jingle heißt.
Oh.
Discuss.
Ist es so, dass ihr euch, ihr Radioleute, dann so wütend in die Haare bekommt?
Ich bin ja kein Radioleut mehr. Aber komm, wir reden mal über den KSV Baunatal. Man sagt den KSV Baunatal, glaube ich, nicht die. Deswegen ein spektakulärer Verein, weil es klingt ja nach einem totalen Dorfverein. Aber die sehr alten Menschen werden doch wissen, die haben sogar mal kurz in der zweiten Liga gespielt. Es gab sogar so Schmähgesänge wie Bayern um den Weltpokal, Schalke gegen Baunatal oder sowas in der Richtung. Also erstens muss ich sagen, Dominik vom KSV Baunatal hat mir sehr hilfreich gemailt. Herzliche Grüße. Die spielen seit 25 Jahren in der Hessenliga, also in der 5. Liga, in der Oberliga sozusagen. Und 25 Jahre in dieser Liga zu verweilen, bis auf 2 kleine Ausreißer, wo sie aufgestiegen sind in die Regionalliga, das ist schon sehr ungewöhnlich, weil diese Vereine normalerweise in diesen recht hohen Ligen, die aber noch nicht ganz hoch sind, werden ja wirklich gerne mal durchgereicht. Nach oben, nach unten, sonst wohin. Und es ist ein Verein, der, wie gesagt, 2 Jahre zweite Liga gefeiert hat. Und zwar gefeiert im wahrsten Sinne des Wortes, weil es ist jetzt genau 50 Jahre her. Es war 1976, da sind sie aufgestiegen. Es geht dem Verein soweit gut. Er ist also jetzt ein solider Amateurverein, der weitgehend aus regionalen Spielern besteht. Also da werden keine finanziellen Experimente gemacht. Es geht dem Verein insofern sehr gut, dass das funktioniert. Aber Dominik hat darauf hingewiesen, auf das bittere Los, glaube ich, vieler Vereine in diesen Ligen. Sie haben absolut Notbedarf oder Bedarf an Ehrenamtlern. Also an Leuten, die das Jugendtraining machen und sonst wie. Das geht bei allen Vereinen so. Was mich übrigens auch mal interessieren würde, ist, die würden auch ganz gerne wieder in die Regionalliga aufsteigen. Stehen gerade auf Platz 3 in der Hessenliga. Aber der Dominik hat mir geschrieben, das ist ein Riesenschritt, weil die Auflagen sind enorm. Das hört man immer wieder, aber ich wüsste das total gerne mal konkret, was das bedeutet, wenn du ein Oberligist bist, der total gerne mal Regionalliga spielen würde und der aber sich abzappeln muss, um irgendwelche Auflagen zu erfüllen. Ich wüsste gerne mal von jemandem, der in so einem Verein sitzt, könnt ihr das uns mal erklären, welche Auflagen das sind? Das würde ich total spannend finden. Im Verein gab es einen großen Star, den haben aber, glaube ich, alle, die jünger sind als 50, längst vergessen oder noch nie gehört, Beppo Hofeditz. Der ist von KSV Baunatal nach München, zu München 60 gewechselt und dann später zu Kaiserslautern. Der kommt aus Baunatal und Jan-Moritz Lichte, der jetzt im Trainerstab von Man City ist, glaube ich, der kommt auch aus Baunatal, hat in der Jugend gespielt. Letztes großes Aufbäumen des Vereins war DFB-Pokal vor 7 Jahren, da haben sie gegen VfL Bochum nur 2-3 verloren. Und sehr interessant ist die Geschichte des Stadions. Die spielen im Parkstadion von, also 9000 Zuschauer, fast dieses Stadion, die sind natürlich nie drin. Aber es ist deswegen eine interessante Arena für Groundhopper, weil in der 5. Liga ein 9000 Zuschauerstadion ist natürlich schon ungewöhnlich. Und das Tragische, und damit gehe ich dann auch mit der Stimme runter und ende diesen Impulsvortrag, ist, Also zwei Dinge. Das eine ist, als sie in der zweiten Liga gespielt haben, da wurde dieses Parkstadion gebaut. Sie haben aber nur noch ein Spiel gemacht und mussten sonst die ganze Zeit, weil es gerade gebaut wurde, beim Erzrivalen im Kasseler Aue-Stadion ihre Heimspiele austragen. Und noch deprimierender ist, sie haben kein Vereinslied. Der Dominik hat mir geschrieben, ja, wir sitzen oft mal zusammen und denken, eigentlich müssen wir doch mal was machen, aber es gibt kein Vereinslied. Also falls irgendwelche Musiker aus der Gegend um Baunatal ambitioniert sind und ein total cooles Vereinslied machen möchten für einen wirklich aufrechten Oberligisten, nur zu.
Ja, das ist ja wunderschön, lieber Arndt. Da haben wir endlich mal was erfahren über so einen Club, über den ich überhaupt gar nichts wusste. Das Einzige, was ich von Beppo Hofeditz noch wusste, ist, dass der nach seiner Karriere 30 Jahre als Landwirt gearbeitet hat.
Ja.
Also als Bauer, als klassischer Hofbauer. Das fand ich als Karriere gar nicht schlecht. Oh, er lebt nicht mehr.
Mhm.
Oh, ja. Aber das wusste ich noch, weil dann immer so ein bisschen die Frage war, hat man dann ausgedient oder hat man ausgesorgt als Profi, wenn man in den 80er Jahren oder 70er Jahren Fußballprofi war? Erhard, glaube ich, hieß er, ne? Beppo war die Abkürzung von Erhard, ich weiß nicht genau.
Genau.
Erhard Hofeditz, da hat es offenbar nicht ganz gereicht. Hab übrigens mal die krasse Information gelesen, dass es gerade bei diesen ganzen Kadern aus den 80er Jahren sehr, sehr viele Leute gab, die in den 80er Jahren Bundesliga gespielt haben, die hinterher Sozialhilfe kassiert haben oder Arbeitslosengeld, weil die nicht so richtig im normalen Leben angekommen sind. Aber ich finde es schön, ehrlich gesagt, genauso wie das mit Wernigerode ist oder mit dem KSV Baunatal oder mit Pirmasens, dass man ein bisschen mehr drauf achtet, nachdem wir unseren Impulsvertrag gehört haben.
Aber jetzt auch noch ein ganz kleiner Nachsatz, bitterer Nachsatz, was man nie machen sollte, die haben ihr Wappen irgendwann geändert. Die hatten ein ganz anderes Wappen in den 70er Jahren, als sie noch im Profifußball waren kurz. Das macht man nicht. Wappen ändern ist doof, finde ich.
Ja, und ich finde übrigens, dass, wenn es um die Wappen geht, wir manche Vereine auch nochmal ermutigen sollten, ihr Wappen umzuändern. Ein Dorn im Auge nach wie vor ist bei mir, wie das Wappen des FC Gütersloh aussieht. Ich meine, es gibt doch heutzutage wunderbare Designer, die wenigstens ansatzweise was anderes hinbekommen als das, was beispielsweise bei der TSG Hoffenheim ist oder beispielsweise bei Gütersloh. Das sieht so räudig aus, dieser neue Club. Da kann man sich doch mal dran setzen und überlegen, was soll diesen Club ausmachen. Also ich bin ja bei den alten Logos natürlich auch dafür, das beizubehalten bei den alten Wappen. Und ich finde auch, dass das bei Juventus Turin grauenhaft aussieht und bei anderen. Aber beim FC Gütersloh bitte mal ein neues Wappen, das irgendwie ein bisschen netter aussieht und dass man sich gerne mal auf eine Fahne näht. Furchtbar, furchtbar, furchtbar.
Ich hoffe, den Leuten zu Hause am Empfänger ist aufgefallen, dass du mich abgebügelt hast, als ich gerade gesagt habe, ich finde Wappen ändern ganz doof. Und du sagst ja und dann kommt ansatzlos von dir, man sollte viel mehr Wappen ändern. Es gibt ganz doofe Wappen, die sollte man unbedingt ändern. So gehen wir miteinander um hier. Sind wir schon wieder soweit?
Na gut. Ist es schon wieder soweit? Ist das schon wieder möglich? Ja. Das ist nicht mehr die Republik, in der ich leben möchte.
Nein, das ist nicht mehr mein Podcast. Gut, aber wir brauchen ein neues Glücksrad und einen neuen Verein.
Ja.
Dreh es, lieber Tim.
Ich schmeiß es an.
Da gibt es jetzt bestimmt wieder Leute, die sagen, das ist doch KI, das ist doch... Merkt ihr das auch, dass sich ganz viele Leute immer militant aufregen, wann immer irgendwo KI auftaucht, das ist doch KI. Nein, es ist ein echtes Glücksrad aus schwerem Holz. Wir haben es gedreht. Und welcher Verein ist rausgekommen? Keine Ahnung.
Keine Ahnung. Lass uns discuss, wie du so schön sagst.
Mach doch mal.
Du hättest einen?
Die TSG Neustrelitz.
Oh.
Ja, die TSG Neustrelitz. Mach mal. Aber das hat gerade das Glücksrad ergeben, wolltest du sagen, Tim.
Das hat das Glücksrad gerade ergeben, ja. Natürlich, was denn sonst? Meinte ich, ich ziehe mir das irgendwie hier aus irgendeiner Kartei, wo wir alles vorbereitet haben? Nein.
Und man kann sagen, das ist wirklich nicht KI. KI ist, wenn du irgendwie so einen Film guckst, wo dir so ein Golden Retriever einen Stinkefinger zeigt. Das ist KI. Unser Glücksrad ist, möchte ich mal sagen, handmade.
Ja.
Genauso wie Frimpong Timmerenki jedes Mal natürlich die Showtreppe runterkommt. Wir denken uns das doch nicht aus, ihr Lieben. Wir denken uns das nicht aus.
Nein.
Für uns ist journalistische Integrität und Authentizität ganz, 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 ganz wichtig.
Ja, man muss auch immer dran denken, die Fans sind nicht nur Zuschauer, sie sind Teil des Spiels.
Wer hat das gesagt? Lass Ricken, ne? So. Liebe Freunde, ich blicke auf die Uhr und stelle fest, wir haben unsere Uhr ist abgelaufen. Unsere Uhr ist abgelaufen. Wir sind nächste Woche wieder da. Dann wissen wir, ob der FC Bayern weiter in der Champions League ist. Die sind, glaube ich, schon seit 3 Jahren qualifiziert. Kann das sein? Die brauchten die noch diesen Sieg gegen Union Saint-Gilloise gar nicht, ne?
Ich glaube nicht, nein.
Nein, genau. Also, ohne Spannung geht's nächste Woche weiter. Wir freuen uns aufs Bundesliga-Wochenende. Habt eine gute Woche und viel Spaß beim Hören, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao.
Tschüssi.
Tschüss.
Also in diesem Sinne, bleibt's gesund. Alles Gute und bis demnächst. Danke.
Das war Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von 11 Freunde.
Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag von RTL Plus. Unser Redakteur im Studio heißt Tim Pomerenke, Audioproduzentin und Sprecherin Henny Koch und am Mikrofon saßen bei Zeigler und Köster, wenig überraschend, Arndt Zeigler und Philipp Köster.
Das war, glaube ich, eine sehr schöne Folge.